Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In 10 Tagen ist Bundestagswahl. Wir wählen aber heute schon hier in dieser Lesart. Und zwar wählen wir Bücher. Nicht Bücher jetzt als Ausflucht aus der Politik, sondern Bücher zu Themen, die in diesem Wahlkampf viel zu wenig vorkommen. Mehr zu diesen Themen und den Büchern, darüber gibt's gleich in der Lesart. Wir schauen jetzt hier in dieser Büchersendung aus einer Bücherperspektive auf die kommende Bundestagswahl unter der Überschrift Wir wählen Bücher. Eine Vierergruppe aus unserer Literatur- und Sachbuchredaktion ist dafür im Studio. Zum einen in Köln, Katrin Stövesand und Dina Netz. Hallo nach Köln, seid willkommen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und hier in Berlin sind Stefanie von Oppen und Christian Raphansel bei mir. Seid auch willkommen.
Hallo. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr habt euch diese Aktion überlegt in unserer Redaktion. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz skizziert, worum es gehen soll, aber sagt nochmal richtig, was meint ihr denn mit Wir wählen Bücher?
Ja, es war ja nun mal sehr, sehr auffallend und ja auch ärgerlich, dass auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl und eigentlich schon das ganze letzte Jahr das Thema Migration, Asyl so sehr in den Mittelpunkt geraten ist, dass darüber unserer Ansicht nach diverse Themen vollkommen aus dem Blick geraten sind. Und da haben wir uns überlegt, wir werden jetzt aus der Literaturredaktion mal aktiv und empfehlen Bücher zu Themen, die im Wahlkampf zu kurz gekommen sind.
Ja, und das sind so Sachen wie, ich denke jetzt an das Duell der Kanzlerkandidaten zwischen Scholz und Herrn Merz irgendwie. Da war, glaube ich, das Thema Klimaschutz, es war reduziert auf die Frage, ob denn, na, es kam vor mit der Frage, ob Windräder hässlich sind. Deswegen, also ich glaube, Stefanie, du hast ja, glaube ich, ein Buch zum Klimaschutz dabei oder letzte Woche am Samstag in der Lesung. Da ging es auch um Populismus und da hatten wir einen Zwickauer Demokratieaktivisten zu Gast und der sagte, naja, zum einen glaubt man im Westen nicht irgendwie, das ist alles nur ein Ostproblem und auch im Osten, um das Problem in den Griff zu kriegen, muss man eigentlich auch über andere Themen reden, über Infrastruktur, warum funktioniert der ÖPNV nicht etc. Reden wir mal über andere Themen und dann dachten wir uns, okay, machen wir doch und das tun wir heute.
Das machen wir und wir fangen an mit dem ersten Buch von Dina Netz. Du hast uns mitgebracht Rappel im Karton, das ist ein Buch von Mandy Schlund. Worum geht's da?
Das ist ein Kinderbuch und darum geht es um Wohnungsnot. Ein Thema, das ich halt im Wahlkampf vermisst habe. In Deutschland fehlen ungefähr 500.000 Wohnungen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Wohnungen sind schwer zu kriegen und wenn man sie hat, sind sie teuer. Und Mandy Schlund erzählt in ihrem Kinderbuch sehr ergreifend davon, was dieses abstrakte Wort Wohnungsnot für Menschen konkret bedeuten kann. Im Zentrum stehen Sarah und ihre Mutter Ayen und die sind eben auf Wohnungssuche in Berlin. Und das heißt, dauernd durchsuchen sie die Wohnungsanzeigen, betteln bei Maklern und Vermieterinnen um Besichtigungstermine, stehen in langen Schlangen vor Häusern, in denen Wohnungen zur Miete angeboten werden, geben jedes Mal ihre Unterlagen ab, jedes Mal warten sie auf eine Antwort, kassieren jedes Mal eine Absage. Denn eine alleinerziehende Mutter mit Kind und einem Job als Köchin, die hat so gut wie keine Chancen, dass jemand ihr eine Wohnung vermietet. Letztlich bekommen sie doch eine Wohnung, die können sie sich aber nicht leisten. Also aus dieser Spannung zwischen gar keiner oder zu teurer Wohnung, da bezieht das Buch seine Dramatik und dadurch wird spürbar, wie existenziell das Thema Wohnen ist. Ach ja, und vielleicht noch nebenher, das Thema Rassismus streift das Buch auch, weil Sarah und ihre Mutter schwarz sind. Aber das ist tatsächlich nur so ein Teilaspekt dieses Wohnungsthemas.
Und wir reden ja über Bücher. Wie ist das denn jetzt erzählt in diesem Kinderbuch, diese Wohnungssuche?
Ja, was ich bisher gesagt habe, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ, so als trage Mandy Schlund da eine Botschaft vor sich her, aber so ist das gar nicht, sondern das ist wirklich ein sehr berührender Roman. Dieses entwürdigende Tingeln von Wohnungssuche zu Wohnungssuche würde vielleicht noch keinen Plot für ein Buch ergeben, deshalb taucht direkt am Anfang des Buches Nike auf. Deren Vater ist der Vermieter einer dieser Wohnungen, für die sich Sarah und ihre Mutter bewerben. Nike und Sarah freunden sich unten im Haus in der Pizzeria an, während sie auf ihre Eltern warten. Und weil Nike Sarah nett findet, greift sie in die Bewerbungsunterlagen ein, fälscht das Gehalt von Sarahs Mutter und so bekommen die beiden dann am Ende doch die Wohnung. Nur die ist halt eigentlich zu teuer für die beiden. Und dieses Buch lässt wirklich ganz großartig nachempfinden, was dieser ständige Stress, erst eine Wohnung zu finden, dann sie zu bezahlen, mit Menschen macht. Also die Stimmung zwischen Sarah und ihrer Mutter verschlechtert sich immer weiter. Die Mutter ist nur noch erschöpft vom vielen Arbeiten und Wohnungssuchen. Das überträgt sich natürlich auch auf die Tochter, die sich Sorgen macht. Und Nike, mit der Sarah sich angefreundet hat, will den beiden unbedingt helfen. Aber die Hilfsversuche, die gehen alle kolossal schief. Also alle stehen wegen dieses Wohnungsthemas total unter Druck. Und ich finde, es ist halt ein sehr gut erzählter Kinderroman, im Kern eine Freundschaftsgeschichte, aber mit diesem wichtigen Thema Wohnungsnot als Hintergrund.
Wenn das ein Roman für Kinder ist, das heißt, das geht vor allem ja wahrscheinlich dann um diese Situation, wie die zu erleben ist, weniger um politische Konzepte, was man tun könnte?
Da werden tatsächlich keine politischen Konzepte entwickelt. Das ist vielleicht für einen Kinderroman auch zu viel verlangt. Nein, aber es wird sehr deutlich beschrieben, was diese Wohnungsnot alles impliziert. Dass dafür viel Geld sogar Zelte auf Balkonen angeboten werden als Unterschlupf und so. Also diese ganze Dramatik des Themas Wohnungsnot, die wird da schon sehr, sehr nachvollziehbar. Und klar, so ein Kinderroman, der bietet jetzt nicht unbedingt Lösungen an. Dafür sind andere da. Klar. Aber ich finde, wenn man dieses Buch gelesen hat, dann ist einem klar, dass Lösungen her müssen.
Also auf jeden Fall ist es wahrscheinlich ein bisschen so angelegt, dass die Kinder daraufhin auch Fragen stellen an die Erwachsenen im Zweifel. Also das hört sich ja schon nach einem Buch an, das die Kinder sehr sensibilisieren kann.
Absolut, weil darin eben auch noch andere Themen angerissen werden. Also erstmal ist im Zentrum eben diese Freundschaftsgeschichte und ich glaube, da können alle Kinder, die das lesen im entsprechenden Alter, das Buch ist ab 10 empfohlen, können da andocken und das nachvollziehen, wie schwierig so eine Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Mädchen, die eben so ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Die eine weiß und reich und die andere schwarz und arm, um es jetzt mal so plakativ zu sagen. Also das können, glaube ich, viele Kinder nachvollziehen, welche Schwierigkeiten so eine Freundschaftsgeschichte impliziert. Aber da sind eben auch diese ganzen anderen Themen drin, Wohnungsnot, Armut, Rassismus und dass die so en passant mitgeliefert werden. Ich denke, das gibt wirklich viele Anknüpfungspunkte für Kinder, da auch nachzufragen und einfach weiter zu überlegen.
Dank moderner Technik sehe ich euch sogar in Köln hier von Berlin aus und ich sehe Katrin an, dass sie auch noch was dazu sagen will oder fragen.
Ja, eigentlich gar nicht fragen. Ich könnte gleich zum nächsten Buch überleiten, wenn ihr bereit seid. Weil beim Buch, das ich mitgebracht habe, geht es auch mittelbar um das Thema Wohnen, das ja eben längst die Mittelschicht erreicht hat. Das heißt, selbst gut verdienende Menschen mit festen Einkommen kommen ja kaum noch an bezahlbaren Wohnraum. Und oft versteht man einfach ja die Dynamik dahinter gar nicht so richtig. Und ein Teil davon, nämlich die Steuerpolitik, die diese Entwicklung befördert, die erklärt Julia Jirmann in ihrem Buch Blackbox Steuerpolitik. Das ist ein kompaktes Erklärbuch, übersichtlich gestaltet. Ja, Steuerpolitik, da denkt man natürlich jetzt wahrscheinlich eher, möchte man sich nicht so gern mit befassen. Aber natürlich ist das wichtig, auch für die Wahlentscheidung, finde ich zumindest. Wir brauchen ja Geld in der Staatskasse für all die Herausforderungen wie Bildung, Infrastruktur etc. Julia Jirmann ist Volkswirtin und Wirtschaftsjuristin und sie arbeitet für das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und sie hält eine Neuausrichtung der Steuerpolitik für unerlässlich. Es sollen eben auch Vermögende zu gleichen Teilen zur Kasse gebeten werden und nicht nur, wie eben jetzt, die Arbeitseinkommen. Und eine dieser notwendigen Reformen, deshalb hat mich das gerade angesprochen, betrifft natürlich den Bereich der Immobilienunternehmen. Die Autorin erklärt, dass es auf dem Sektor zusätzliche Steuervorteile gibt. Und die will sie natürlich abschaffen. Vieles davon war auch mir neu. Zum Beispiel, dass man Grunderwerbsteuer umgehen kann und dass Verkäufe von Immobilien sogar steuerfrei sein können. Also lauter absurde Ausnahmen, die eben auch erklären, warum Investitionen für Vermögende da so attraktiv sind und warum es für die überhaupt von Vorteil ist, so viele Objekte anzuhäufen.
Da wird es dann ja eben auch kompliziert und auch ein bisschen komplex, deswegen ja auch dieser durchaus passende Titel Blackbox Steuerpolitik. Ja. Und ich finde, also in meinem Eindruck, verbindet das auch diese beiden Themen jetzt auch mit der Wohnungsnot? Das sind so Themen, vielleicht gehen die auch deswegen im Wahlkampf so unter, weil es ist eben kompliziert. Also was weiß ich, bei den Wohnungen hatten wir diverse Versuche mit Mietpreisbremsen, die haben auch nicht so richtig funktioniert. Es gibt eben nicht die eine schnelle Lösung und das ist ja wahrscheinlich beim Steuersystem, ich weiß nicht, wie beschreibt das Frau Jemann, ist ja wahrscheinlich ähnlich, es gibt nicht diese eine Zack, jetzt machen wir es mal, Lösung.
Als gäbe sie tatsächlich. Es gibt einfach auf der anderen Seite so eine wahnsinnig gut funktionierende Lobby. Das ist auch was, was sie, also ich meine, das kennen wir natürlich alles auch aus Erzählungen und auch von NGOs, die sich darum kümmern, uns das klar zu machen. Aber wie gut das greift, das erklärt sie sehr eindrücklich, ohne irgendwie schwarz-weiß zu malen. Und sie hat so ein paar ganz einfache Tools an der Hand. Eben einmal auf dem Immobiliensektor wäre es ganz einfach, diese Steuervorteile zu streichen. Das könnte man einfach machen und dann wird sich das auch nicht mehr lohnen, dass so Konzerne 100 Objekte ansammeln und mehr und die auch noch Mieter frei halten, weil das noch viel komfortabler für sie ist und so weiter. Also es hängt an der mangelnden Entscheidung. Und den wichtigsten Punkt in dem Buch finde ich bei einfacher Lösung ist die Vermögenssteuer, die sie anspricht. Die gibt es ja in Deutschland seit 1997 nicht mehr. Und Julia Jirmann schlägt hier eine Steuer von 2% vor und die auch nur für richtig große Vermögen. Das klingt erstmal wenig. Sie rechnet aber ganz einfach vor, wie viel das bringen würde, wie viel mehr Gerechtigkeit das auch bedeuten würde. Und Vermögen, das muss man sich mal vorstellen, würden damit nicht mal abgebaut, sondern sie würden einfach nur langsamer wachsen. Also total einleuchtend, da kann eigentlich keiner was dagegen haben. Aber eben diese üblichen Gegenargumente, die die Lobby bringt. Reiche würden ins Ausland abwandern, Arbeitsplätze wären gefährdet und so weiter. Die räumt sie auch in dem Buch gleich ab. Also ein ganz wichtiges Thema, einfach erklärt. Und je nachdem, wie man das auch sieht, aber auf jeden Fall kann man sich mit diesem Buch ganz genau überlegen, was einem selbst wichtig und richtig erscheint.
Dina, du willst noch was sagen dazu?
Ja, ich wollte ganz kurz fragen, es gibt ja viele solcher Vorschläge. Schreibt sie was zu der Durchsetzbarkeit dieser Ideen? Wir erleben ja gerade, dass Reiche immer mehr Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen.
Ja, das, sie mischt sich natürlich nicht. Sie ist eben vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das heißt, ihr Job ist, auf so etwas aufmerksam zu machen. Sie sagt aber natürlich nicht, wählt so und so, dann kommt er. Soweit lehnt sie sich natürlich nicht aus dem Fenster. Das ist dann an uns die Wahlprogramme anzuschauen. Aber sie sagt, mir macht klar, wie einfach es wäre die politische Entscheidung. Also wäre man gewillt, das einfach zu machen.
Damit haben wir zwei Bücher zu zwei Themen, die aus Sicht unserer Redaktion viel zu wenig vorkommen in diesem Bundestagswahlkampf. Thema Steuerpolitik, gerade mit dem Buch von Julia Jürmann, Blackbox Steuerpolitik im Dietz Verlag, ist dieses Buch erschienen. Und davor haben wir geredet zum Thema Wohnungsnot über das Kinderbuch Rappel im Karton von Mandy Schlund aus dem Verlag Fischer Sauerländer. Ich sage mal vielen Dank bis hierher. Jetzt kommen wir zu einem Buch, Bis alles brennt, heißt das. Stefanie, das hast du mitgebracht in unserer Auswahl. Das ist ein Roman der französischen Autorin Hélène Lorrain. Was ist das Thema in diesem Buch? Vorhin war es schon, glaube ich, kurz angesprochen, Klimawandel, darum geht's, ne?
Es geht um den Klimawandel und dass der Titel Bis alles brennt weist ja auch schon darauf hin, man ahnt, was dahinter steckt. Und Hélène Lorrain hat eigentlich ein langes Gedicht geschrieben, das allerdings keine Reime hat. Also es kommt aber auch als Roman daher, aber ist eben in dieser Form schon geschrieben, um etwas über die Form gleich vorauszuschicken. Inhaltlich geht es um eine Ich-Erzählerin, die in einer eher wohl situierten Familie aufwächst und dann aber unter die Klimaschützer geht und sogar unter die Klimaaktivistin, also wirklich bis zum zivilen Ungehorsam greift. Und sie ist nämlich ausgerechnet in der Nacht geboren, in der die Tschernobyl-Katastrophe passiert ist. Und tatsächlich ihre ersten großen Aktivitäten sind die gegen die Atomkraft. Sie steigt dann mit Freunden in ein Atomkraftwerk ein. Sie riskiert die Auseinandersetzung mit der Polizei, fängt sich da auch eine Ohrfeige ein und verliert ihren Schuh. Und dann geht es aber auch weiter, dass sie eben auch in Naturschutz steht für sie absolut im Mittelpunkt ihres Interesses. Sie klettert auf Bäume, sie schmiert Schaufenster von Cafés voll, in denen nur Sachen in Plastik verkauft werden. Und zugleich gibt es aber auch einen Strang, in dem sie erzählt von ihrer Familie, die Familie, die ihre Karriere in Anführungsstrichen so gar nicht gutiert. Sie steigt nämlich aus ihrer eigentlich guten Karriere, die sie schon vor sich gehabt hätte, aus, weil sie eben so eine Aktivistin ist und setzt sich dann eben auch setzt sich mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter auseinander. Also dieser Roman hat wirklich viele verschiedene Ebenen, aber im Zentrum steht tatsächlich auch das Dystopische und unsere klimaschreckliche Zukunft. Und das sagt auch schon der Titel, auf dem so ein großes Strahlen, so ein großer Bang ist.
Jetzt gab es ja schon viel in diesem Bereich inzwischen schon zur Klimaliteratur. Das ist ja ein eigener Bereich. Warum ragt jetzt dieser Roman jetzt gerade für dich hervor?
Ja, ich glaube, was ich so interessant finde, ist tatsächlich, dass diese Perspektive dieser jungen Frau, die da im Mittelpunkt steht. Also das ist tatsächlich kein Roman, der jetzt so ganz explizit sagt, so, wir müssen jetzt das Klima schützen, sondern eigentlich entwickelt sich das sozusagen aus der Geschichte dieser jungen Frau. Und das finde ich daran so besonders spannend. Und Dina, du hast es doch auch gelesen, oder? Du kennst es.
Danke für das Stichwort, Stefanie. Ja, also vielleicht noch kurzer Schwenk mal ganz zum Thema Climate Fiction. Das ist natürlich im Kinder- und Jugendbuch auch ein großes Thema im Moment. Also weil du, Frank, schon die Belletristik angesprochen hast. Also die junge Generation macht sich natürlich viele Gedanken über ihre Zukunft. Da kann man also auch ganz viel zum Thema finden. Aber zu diesem Buch von Hélène Lorrain, Bis alles brennt, ich finde das genauso beeindruckend aus denselben Gründen wie Stefanie. Und ich finde, es hat sogar noch eine weitere Dimension, nämlich die der Hauptfigur, die so durch ihr Leben taumelt, die hat zwar so einen Abschluss einer Eliteschule, jobbt aber irgendwie so rum, die findet ihren Platz nicht im Leben. Und so landet sie dann eben beim Klimaaktivismus, aber möglicherweise wäre sie sonst auch woanders gelandet. Und dass die Gesellschaft sich nicht für die Themen junger Menschen interessiert, das haben ja viele jetzt auch im aktuellen Wahlkampf kritisiert. Also die Belange von jungen Menschen, die Fragen von Generationengerechtigkeit, die haben im Wahlkampf ja auch eher keine Rolle gespielt. Und ich finde, das steckt da auch ganz stark drin in diesem Buch, Bis alles brennt.
Das Buch, der Roman wurde übersetzt von Isabel Kupski im Verlag Wohland und Quist, ist dieses Buch erschienen. Dann Christian, du hast ein Buch dabei von Christina Glemm.
Glemm, ja.
Glemm gegen Frauenhass heißt das. Wie berichtet das von Frauenhass, dieses Buch?
Ich sage vielleicht erstmal, warum ich das ausgewählt habe, weil nämlich vor ein paar Tagen hier in Berlin Anklage erhoben worden ist gegen einen 37-Jährigen, der soll seine Partnerin und die beiden Töchter, 5 und 6 Jahre alt, ermordet haben. Die Staatsanwaltschaft sagt, er habe über das für die Tötung erforderliche Maß hinaus aus gefühlloser und unbarmherziger Gesinnung bewusst Schmerzen und Qualen bereitet. Ein grauenhafter Fall, und ich habe mich gefragt, gab es da eigentlich irgendwie Bundestagsdebatten zu? Gab es dazu Entschließungsanträge? Hat eigentlich irgendein Kandidat irgendeiner Partei gesagt, das reicht jetzt, jetzt brauchen wir einen 5-Punkte-Plan, sofort? Jetzt mal völlig dahingestellt, ob das dann nicht vielleicht auch nur Aktionismus ist, aber ich finde, das Thema geht komplett unter. Und deswegen habe ich dieses Buch mitgebracht. Ja, und Christina Glemm, sie ist selber Juristin, sie ist Anwältin, seit 3 Jahrzehnten mittlerweile in Moabit an der Strafkammer, ist also tagtäglich mit solchen Fällen betraut. Und sie erzählt aus ihrer Arbeit und sie dampft ihre Erfahrung zusammen in eine fiktive Biografie, Lisa M., und von ihrer Leidensgeschichte, wie also eine Beziehung erst ganz wunderbar anfängt mit Liebesbezeugungen und Überschüttungen, wie dann langsam so eine leichte Kontrolle einsetzt, aber auch immer unter dem Label der Liebe. Also ich brauche dich doch, du musst bei mir zu Hause sein. Ich muss doch aus Fürsorge immer wissen, wo du bist. Dann wird der Standort kontrolliert oder per App geteilt. Ach, und deine Freundin, ach, dann taucht man da unangemeldet einfach mit auf, wenn die sich da trifft, und isoliert sie dadurch immer mehr. Dann kommt es zu ersten Hand. Greiflichkeiten, die tun dann immer ganz furchtbar leid, und dann erzählt sie auch aus ihrer Praxis irgendwie, offensichtlich fällt dann Männern auch nicht viel Besseres ein, als einen Riesenstrauß rote Rosen und Ferrero-Küsschen mitzubringen, aber trotzdem, das wiederholt sich dann und es wird immer härter, irgendwann können die Frauen gar nichts mehr richtig machen, da reicht es dann schon, wenn die Schuhe nicht ordentlich sortiert sind und das kann dann wirklich, da die Frauen dann in diesen Situationen so isoliert sind, keinen alleinigen Kontakt mehr zu Freundinnen oder sowas haben, kein Korrektiv mehr, dass sie irgendwann gar nicht mehr wissen, bin vielleicht wirklich ich das Problem? Wenn dann der Mann sagt, ich würde mich ja ändern, aber dazu musst du dich auch ändern. Ich kann ja gar nicht so lange du und so weiter und so fort. Und das kann eben wirklich in massivste Gewalt kippen und trotzdem zu einer Situation führen. Sie beschreibt da Fälle, es ist wirklich drastisch, wo Frauen blutend am Boden liegen und noch in der Sekunde überlegen, bin ich denn jetzt gerade wirklich gegen den Schrank gelaufen, so wie er das immer behauptet? Also diese wirklich brutalen psychischen Methoden. Und das Problem ist jetzt eben, und da kommt eben die große gesellschaftliche und politische Frage hinein, wie reden wir darüber? Viel zu wenig, weil es findet irgendwie zu Hause statt und es gibt bei vielen den Reflex, das sei irgendwie privat. Aber natürlich ist Gewalt zu Hause nicht privat, bloß weil sie zu Hause stattfindet. Und das ist ein mediales Problem, wenn wir dann da irgendwie von Beziehungstaten reden, wenn dann Männer angeblich aus Liebe getötet haben und dergleichen. Das ist natürlich Blödsinn, das ist keine Liebe, wenn man tötet. Und das zieht sich aber eben auch bis in die Prozesse hinein vor Gericht, wenn dann die Frauen gefragt werden von der Richterin irgendwie, also selbst vom Familiengericht, die ja dafür speziell zuständig sind, warum haben sie denn noch ein zweites Kind mit dem bekommen, statt zu fragen, warum schlägt denn der Mann eigentlich?
Ja, aber das ist so ein Punkt, ne? Dieses Mitgefühl mit den Tätern und dem Opfer wird immer eine Mitschuld gegeben. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht Christina Glemm ja auch nochmal ein Fass da auf in Bezug auf die Richterinnen und Richter, was die noch für Geschlechterstereotype mitbringen und so weiter.
Ja, richtig? Auch die Ausbildung, wo sie sagt, das ist ein Riesenproblem. Natürlich ist es gut, dass wir eine unabhängige Justiz haben, dass es aber keinerlei Verpflichtung zur Fortbildung und dergleichen gibt, dass also Gerichte da teilweise wirklich einfach agieren können, ohne sich zu informieren, wie sind denn eigentlich die Statistiken, wie sind denn eigentlich die Zahlen, wie sind da die Mechanismen, das ist tatsächlich ein großes Problem und damit wird es eben zu einem ganz großen gesellschaftlichen Problem, weil sie sagt, nicht nur, dass wir immer den Fehler machen, das für private Gewalt zu halten, sondern wir dürfen eigentlich nicht über den Einzelfall reden, es ist alles Folge von struktureller Gewalt, die in unserer Gesellschaft atmet. Und zwar von Beginn an. Kleine Mädchen kriegen eben beigebracht, auf sich aufzupassen. Wir erziehen nicht die Jungs dazu, sich endlich mal zu benehmen. Wir erzählen den Frauen, welche Orte sie meiden müssen. Und dieses Ganze rollt sie sehr umfassend auf.
Und wie kommt da genau die Bundespolitik ins Spiel? Also ich meine, es gibt ja eine Gesetzgebung dazu inzwischen,
es gibt tatsächlich, es gab jetzt ja auch vor kurzem nochmal ist das Gewaltschutzgesetz ausgeweitet worden, mit mehr Geld zum Beispiel für Frauenhäuser, aber das ist eben nur, ja, das ist ja nur Symptompolitik, wenn ich irgendwie den Frauenhäusern noch mehr Geld gebe. Das heißt, zum Beispiel, dass, ja, ich pick jetzt mal ein Beispiel, ein kleines raus, dass zum Beispiel Frauen, die nach Deutschland kommen, wenn die mit einem Deutschen verheiratet sind, wenn die in den ersten 3 Jahren sich trennen, ein Riesenrisiko eingehen, damit ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren. Das ist so eine Stellschraube zum Beispiel, wo Frauen einfach besser gestellt gehören. Und da zählt sie massenhaft Punkte auf, weil es einfach ein Riesenproblem ist. Und das Thema fehlt im Bundestagswahlkampf.
Christina Klemm, das Buch gegen Frauenhass im Hansa Berlin Verlag ist das erschienen. Das hat Christian Raphansel hier vorgestellt. Vorher haben wir geredet bei unserer Rubrik hier, wir wählen Bücher zu Themen, die wir im Wahlkampf vermissen, über einen Roman zum Thema Klimakrise von Hélène Lorrain, Bis alles brennt, übersetzt von Isabel Kupski, erschienen im Verlag Woland und Quist. Damit sind wir am Ende unserer Zeit und der 4 Bücher. Ich sage herzlichen Dank an Katrin Stöbe, Sandina Netz, Stefanie von Oppen und Christian Raphansel aus unserer gemeinsamen Literatur- und Sachbuchredaktion von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk. Herzlichen Dank an euch.
Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Danke dir auch.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Franzi Fischer. Ich sitze hier gerade am Viktualienmarkt im schönen München und habe gerade mein Buch ausgelesen, und zwar Freiheit von Jonathan Franzen, in dem es im Grunde um eine amerikanische Familiengeschichte geht und wie sich die unterschiedlichen Charaktere in der Familie weiterentwickeln, wie die Familie auseinanderbricht und wieder zusammenwächst. Das Besondere ist, dass man quasi die Familiengeschichte jeweils von den unterschiedlichen Beteiligten erzählt bekommt, wie jetzt zum Beispiel der Sohn die Geschichte wahrgenommen hat. Ich war ehrlich gesagt ganz froh über meine Familie, als ich das Buch ausgelesen hatte, weil das dann doch eher eine dramatische Geschichte ist. Deswegen war ich eher froh, dass es bei mir nicht so läuft.
Franzi Fischer hat gerade in München gelesen Freiheit von Jonathan Franzen. Das Buch wurde übersetzt von Bettina Ababanel und Eike Schönfeld. Im Verlag DTV gibt es eine Taschenbuchausgabe. Da kosten die 750 Seiten des Buches 15 Euro. In Ost-Jerusalem, da hat die israelische Polizei vor kurzem eine Buchhandlung geschlossen, den Educational Bookshop. Die Polizei hat dort zahlreiche Bücher beschlagnahmt und 2 Buchhändler verhaftet. Diese Buchhandlung, die war ganz wichtig für verschiedene Leserinnen und Leser aus den palästinensischen Gebieten, aus Israel und auch aus anderen Ländern. Unser Korrespondent in Israel, Jan-Christoph Kitzler, der berichtet über diesen Fall.
Der Educational Bookshop ist eine Institution in Ost-Jerusalem. Hier im von Israel erst besetzten und dann annektierten Teil der Stadt leben viele Palästinenser. Und seit über 40 Jahren schon betreibt die Familie Mona hier eine Buchhandlung mit 2 kleinen Läden. Menschen aus aller Welt zählen zu den Kunden, darunter auch viele Juden. Die meisten wollen den Nahostkonflikt besser verstehen, denn hier gibt es alle einschlägigen Bücher zum Thema, die meisten auf Englisch. Botschafter kommen, Intellektuelle, Touristen. An normalen Tagen geben Mahmoud und Ahmad Mona bei einem Café Lektüre-Tipps. Zurzeit aber sind sie im Hausarrest. 20 Tage dürfen sie die Läden nicht betreten. In der Zwischenzeit versucht Murat, der Bruder von Mahmoud, den Überblick zu behalten und berichtet von einer Polizeirazzia, die es hier so noch nicht gegeben hat. Bilder, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen Verwüstung.
They took about 100 of books.
Sie haben rund 100 Bücher mitgenommen, bis auf 8 haben wir alle wieder. Eins ist ein Ausmalbuch für Kinder mit dem Titel From the River to the Sea. Das findest du auf Amazon, man kann es online kaufen, das kommt aus London. Da ist nichts Verdächtiges oder Gefährliches an diesem Buch. Sie haben es wegen des Titels mitgenommen. From the River to the Sea, eine Formulierung, die von manchen Palästinensern genutzt wird, aber auch von einigen Israelis, um einen Anspruch auf das gesamte Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer zu reklamieren. Menschenrechtsorganisationen nutzen den Ausdruck auch, um gleiche Rechte in dem Gebiet für Israelis und Palästinenser einzufordern. Die Polizei sprach in einer ersten Erklärung von Büchern mit aufrührerischem Inhalt. Sie hat erst Bücher beschlagnahmt und dann Mahmoud und Ahmed Mona festgenommen. Nach einer Anhörung vor Gericht sagt Ahmed:
We have just been released after 2 days of arrest.
Nach 2 Tagen Arrest sind wir gerade freigekommen. Das war brutal. Der Grund für die Verhaftung ist nicht klar. Jetzt sind wir 5 Tage im Hausarrest und 20 Tage lang dürfen wir nicht in die Läden. Das war harte Haft und es ist offensichtlich, dass es keine Anschuldigung gibt. Es gab keinen Grund, uns festzuhalten. Weil die Polizisten Probleme hatten mit den englischen Büchern, so berichtet es Murat Muna, hatten sie es vor allem auf solche Bücher abgesehen, auf denen palästinensische Fahnen zu sehen waren. Der Grund für die Polizeiaktion liegt für ihn aber noch tiefer. Die Aktion zeige, dass sich etwas verändert hat.
Once we thought that there is freedom of speech.
Wir dachten mal, dass es Meinungs- und Gedankenfreiheit gibt. Es scheint aber so zu sein, dass die palästinensische Stimme nicht frei ist. Sie versuchen, die Stimme, die Gedanken, Meinungen und die palästinensische Version des Konflikts zum Schweigen zu bringen. Aus Jerusalem gehört völkerrechtlich nicht zu Israel. Ende 2017 erkannte aber der damalige und heutige US-Präsident Donald Trump Israels Annexion von 1980 an. Auch hier sind radikale Siedler auf dem Vormarsch. Unter der rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanyahu werden die Räume für palästinensische Kultureinrichtungen wie den Educational Bookshop enger. Doch für die Buchhandlung bringt der Polizeieinsatz zunächst einmal zusätzliche Popularität. In den letzten Tagen sind viele Menschen zu Solidaritätsbesuchen in die Läden geströmt. Auch Oliver Ovtscher, den obersten deutschen Diplomaten für die palästinensischen Gebiete, muss man in diesem Sinne verstehen. Er postete ein Foto und schrieb auf der Plattform X, die Inhaber der Buchhandlung verkörperten mit ihrem Engagement für Kultur, Dialog und Bildung ein weltoffenes, friedliches Jerusalem.
Der Educational Bookshop in Ostjerusalem war von israelischen Behörden geschlossen worden. Das war ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Stadt Kobane im Norden Syriens ist Ende 2014 international bekannt geworden. Damals haben islamistische IS-Milizen die Stadt zu erobern versucht, aber die Kurdinnen und Kurden in Kobane konnten sie zurückschlagen. Und danach wird von Kobane bis heute immer wieder berichtet als von einem seltenen Beispiel einer basisdemokratisch verwalteten Community. Und von dieser Stadt erzählt ein neues Buch, ein Fotoband des österreichischen Politikwissenschaftlers und Nahostkenners Thomas Schmiedinger. Der war in den letzten 10 Jahren immer wieder in Kobane und Ingo Arendt hat sein Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Kobane, eine Stadt im Widerstand, so heißt das Buch. Kobane war ja eben gegen den IS, wie gesagt, im Widerstand und aber auch gegen den syrischen Diktator Assad. Später musste und muss sich Kobane gegen Angriffe aus Erdogans Türkei wehren. Meint der Titel des Buches denn all diese Widerstände?
Ja, Thomas Schmiedinger meint schon die Permanenz des Widerstandes, mit der sich diese Region Rojava, so nennt man dieses Gebilde, zu dem Kobane gehört, seit 2012, also der Loslösung vom Staat Syrien, gegen seine Feinde wehrt. Aber er spielt natürlich vor allen Dingen auch auf diesen unwahrscheinlichen Moment des Sieges gegen die Übermacht des IS im Jahreswechsel 2014/2015 an. Die Welt hatte ja Kobane eigentlich aufgegeben. 200.000 Leute waren auf der Flucht in die Türkei. Und trotz der Tatsache, dass viele Kriegsfreiwillige aus der kurdischen Diaspora, Europa, USA, nach Kobane strömten, konnte die Schlacht dann am Ende nur siegreich durch das Bombardement der US-Truppen dann gedreht werden. Schmiedinger spricht im Buch vom Stalingrad des IS, allerdings um den Preis der nahezu totalen Zerstörung der Stadt.
Das ist jetzt ein Fotoband, den Thomas Schmiedinger hier vorlegt. Was zeigen denn seine Fotos?
Das sind Fotos aus den Jahren 2015, dem Datum seiner allerersten Reise nach Kobane, bis 2024, also ein Zeitraum von ungefähr 10 Jahren. Und was mich für diesen, man könnte sagen, Foto-Essay, alles Schwarz-Weiß-Bilder, eingenommen hat, war die Tatsache, dass es diesen Mythos um Kobane und den Mythos um die Schlacht von Kobane jetzt nicht nachträglich zu irgendeinem visuellen Heldenepos um- oder hochstilisiert, sondern er zeigt, also diese 81 Bilder, die in dem Band abgedruckt sind, die zeigen eigentlich sozusagen die Kehrseite des Widerstandes. Auf allen diesen Bildern sind eigentlich nur Trümmer, Geröllfelder, Minenfelder oder Ähnliches zu sehen. Aber er will natürlich trotzdem auf den positiven Energie der Bewohner von Kobane hinaus und diesen ungebrochenen Widerstandswillen. Und das erreicht er, indem er diese 81 Bilder so in einer bestimmten Kontrastmethode gegeneinander stellt.
Dann erzählen Sie doch mal vielleicht von zwei kontrastierenden Beispielen.
Ja, also da gibt es beispielsweise ein Foto aus dem November 2014. Da sieht man zwei junge, zerlumpte, bärtige Männer mit einem kleinen Kind auf einem klapprigen Motorrad durch diese Stadt fahren. Überall nur Ruinen, geborstene Panzer, Minen am Straßenrand. Und man denkt sofort so an Bilder aus Deutschland 1945. Und dann als Kontrast kann man dann das Bild heranziehen aus dem Juni 2024, also noch gar nicht so lange her. Da sieht man vier junge Mädchen mit strahlendem Lächeln, coolen Klamotten, coolen Brillen vor einem Rondell in Kobane stehen, auf dem ein Denkmal steht, überlebensgroß, weiß, das Engelsflügel hat. Und das zeigt die kurdische Kämpferin Aryen Mirkan, die sich in der Schlacht um Kobane, 20 Jahre alt, Mutter zweier Kinder, selbst in die Luft gesprengt hat, weil sie den Schergen des IS nicht in die Hände falten wollte. Und an diesem Spanne 2015, 2024 kann man dann sozusagen die Geschichte eines Selbstbehauptungswillens nachvollziehen.
Und diese gut 80 Fotos, Sie sagten ein Foto-Essay, funktioniert der Essay rein über die Fotos oder wird das auch von Texten unterstützt?
Zwischen die Fotos sind so kleine, kurze Texte gestreut, meistens nie länger als 2 bis 3 Seiten. Und da erzählt er selber nochmal von seinen Reisen dorthin. Er erzählt aber auch die Geschichte der Stadt, eine alte armenisch-arabische Siedlung. Der Name Kobane kommt verrückterweise von einem deutschen Wort, hat deutschen Ursprung, nämlich von dem Wort Kompanie. Ist dann so eingekurdischt worden. Und 1911 war das ein Stützpunkt von deutschen Soldaten und Ingenieuren, die für Kaiser Wilhelm II. Die berüchtigte Bagdad-Bahn da gebaut haben. Und und ansonsten erzählt er noch die Schlacht von Kobane nochmal in allen Feldwinkelzügen bis vom Anfang bis zum Ende und die widerstreitenden Interessen der zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Milizen und Armeen, die da gekämpft haben, mit diesen verrückten Abkürzungen YPG, YPJ, NHS, FAS, HTS und so weiter, wo man eben gar nicht kaum noch sozusagen nachkommt. Das ist natürlich sehr informativ.
Und wenn Sie sagen, dieses Buch geht so nah ran an unsere Gegenwart, kriegt man da auch eine Ahnung oder schreibt Thomas Schmiedinger etwas darüber, ja, wie es weitergehen könnte mit dieser ja auch politisch ziemlich einmalig verfassten Community dort?
Also er sieht die Lage natürlich sehr skeptisch, deswegen heißt es ja auch statt im Widerstand im Untertitel, weil diese Kämpfe letztendlich andauern. Spätestens seit dem Oktober 2019 hat die Türkei, die sich auch in der Schlacht um Kobane damals merkwürdigerweise etwas zurückgehalten hat und teilweise auch mit islamistischen Milizen gegen Kobane kooperiert hat, unterzieht dieses Gebiet einem Drohnenkrieg. Der Grund ist natürlich klar. Das Vorbild der immer autokratischeren Türkei, das fürchtet ihr Präsident. Die basisdemokratische Organisation, vor allem aber auch die vorbildliche Gleichstellung der Geschlechter in dieser Community, da hat er Angst, dass das auf sein Land ausstrahlt. Diese Kämpfe sind angesichts der chaotischen Weltlage, in der wir uns befinden, so ein bisschen vergessen. Und deswegen kommt dieses Buch von Thomas Schmiedinger, wie ich finde, jetzt zur rechten Zeit.
Das Buch Kobane, eine Stadt im Widerstand, im Verlag Bahö Books ist das erschienen, das Buch von Thomas Schmiedinger mit 120 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Rezensenten. Senden Ingo Arendt.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Der Panther, eines der bekanntesten Gedichte Rainer Maria Rilkes. Der Schriftsteller stilisierte sich gern als weltabgewandten Einsiedler. Aber das war er gar nicht, wie jetzt eine Biografie zeigt. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, stützt sich in ihrem Buch Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben auf neue Quellen. Heute stellt sie es in Stuttgart vor. Sandra Richter über das Rilke-Bild.
Der Dichter als Seher, Prophet, Magier. Aber wenn man hineinschaut, gerade in die Notizhefte, auch in die Korrespondenzen, später wird man sehen, dass dieser Autor ein Arbeiter war und dass er fleißigst exzerpiert hat, dass er sich Notizen gemacht hat, dass er die Sprachbilder, die ihm gefielen, immer wieder hin und her gewendet hat.
Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Sandra Richter stellt ihr Buch heute im Literaturhaus in Stuttgart vor. Beginn 19.30 Uhr. Eine Zierde für den Verein. 1931 erschienen ist der einzige Roman von Marie-Louise Fleißer. Übermorgen ist die autobiografisch grundierte Geschichte in München auf der Bühne zu sehen.
Es gab eine Zeit, als Gustl selbst die Bestimmungen peinlich durchführte. Jetzt ist die Leistung weg, aber die Grobheit bleibt.
Schauplatz ist eine oberbayerische Kleinstadt. Gustl, einer der Protagonisten, ist Tabakhändler und ein großer Schwimmer. Er verliebt sich in die selbstbewusste Frieda, die beiden heiraten. Frieda steht in der Weltwirtschaftskrise auf eigenen Beinen. Weibliches Selbstbewusstsein und überkommene Konventionen prallen aufeinander.
Du brauchst eine andere Frau. So wie jeder von uns es haben muss, taugen wir nicht füreinander.
Wenn es dich reut, dann hättest du dir das vorher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät, um daran was zu ändern.
Nein, zu spät ist es nie.
Eine Zierde für den Verein, inszeniert von Elsa Sophie Jach und Constanze Kargel, am Samstag um 20 Uhr im Residenztheater in München. Die nächste Vorstellung ist am 24. Februar. In seinem 1963 erschienenen Roman The Man Who Fell to Earth erzählt der US-Schriftsteller Walter Tevis von einem Außerirdischen, der auf die Erde kommt, um sein Volk zu retten. Die Bühnenadaption Lazarus ist heute in Potsdam zu sehen.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen.
David Bowie, der 2016 starb, hat mit dem Dramatiker Edna Walsh die Geschichte weitergeschrieben und spielte im Musical Lazarus den Außerirdischen Thomas Newton. Die Potsdamer Inszenierung ist auch als Hommage an David Bowie zu sehen. Philipp Mauritz, der Thomas Newton spielt.
Obwohl der Thomas Newton, den ich hier spiele, wirklich viel mit der Kunst und mit Bowie zu tun hat, ist es eine eigenständige Figur.
Lazarus, das David Bowie Musical, heute im Hans-Otto-Theater in Potsdam. Beginn ist 19:30 Uhr.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Tipps.